Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 442.
0 Uhr, heute ist Mittwoch, der 25. Mai, die Nachrichten.
Deutschlandradio Kultur. Feature.
Geschichten aus Hanoi.
Die Wohnung hier in Halle-Neustadt war wie ein Lottogewinn.
Wir sind doch praktisch immer durch die Wohnung gegangen und haben wirklich die Badewanne gestreichelt.
Immer wenn ich aus der Altstadt Richtung Westen über die Saaleauen nach Halle-Neustadt komme, weitet sich der Stadtraum. Der Himmel öffnet sich. In ausgedehnten Grünanlagen stehen helle Häuserkuben in langen Reihen, offenen Höfen, in verschiedenen Geschosshöhen gestaffelt. Dazwischen einstöckige Flachbauten und Hochhäuser als Höhendominanten, gebaut in industrieller Großplattenbauweise, durchzogen von Straßen und Wegen, wie Adern, die in die Hauptader, die vierspurige Magistrale, münden. Ein städtebauliches Raumkunstwerk fließender und zugleich gefasster Räume ohne Zäune. Eine offene Stadtlandschaft. Hier herrschen die Gesetze der Serie und des Rechtecks. Bodestraße 1 und 3. Ein Bagger greift Betonbrocken. Baustahlgewirr. Kacheltrümmer. 4-5 Tonnen auf einmal. Wo sich jetzt der Bauschutt türmt, stand vor kurzem noch Block 321. Ein Elfgeschosser. Wieder 120 Wohnungen weniger in Halle Neustadt.
Die Stadt hat seit der Wende die Hälfte seiner Bevölkerung verloren.
Seit 2003 flacht die Kurve des Exodus ab. Stabilisiert sich die Lage, wie die Stadtverwaltung sagt. Es geht wieder aufwärts mit Halle Neustadt.
Besonders begrüßen die Bauarbeiter in ihrer Mitte die Vertreter von Partei und Regierung, an ihrer Spitze der Kandidat des Politbüros und erster Sekretär der Bezirksleitung Halle der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, den Genossen Horst Sindermann.
15. Juli 1964, Grundsteinlegung der ersten polytechnischen Oberschule.
Mit dem Bau der Chemiearbeiterstadt Halle West werden wir deshalb demonstrieren, wie wir uns die Verbesserung der Lebensverhältnisse der arbeitenden Menschen vorstellen. Uns geht es dabei nicht nur um schönere und hellere Wohnungen, in denen sich die Menschen wohlfühlen sollen. In der Chemiearbeiterstadt Halle West wollen wir überhaupt solche Lebensbedingungen schaffen, die ihren Bewohnern Zeit und Muße für ihre geistig-kulturelle Bildung, für eine sinnvoll genutzte Freizeit bieten. Eine Stadt, in der zu leben für jeden glücklich sein heißt.
Ein wichtiger Bestandteil der sozialistischen Umwälzung ist die Industrialisierung der Bauproduktion. Eine unabdingbare Voraussetzung für die industrielle Bauproduktion ist die radikale Standardisierung des Bauwesens. Das Baukastensystem darf nicht ausschließlich von der technischen, technologischen und ökonomischen Seite entwickelt werden, sondern muss gleichzeitig die funktionelle und baukünstlerische Seite mit einschließen.
Schreibt Richard Paulig 1961. Bis 1969 Chefarchitekt von Halle Neustadt, der eigentliche Schöpfer der ersten und einzigen Großstadt in Großplattenbauweise in Deutschland, zumindest der ersten vier Wohnkomplexe. Vor 1933 war er Büroleiter bei Walter Gropius.
Ausgangspunkt unserer Überlegung war es, städtebaulich differenzierte Räume zu schaffen. Das heißt, einmal größere Räume, in denen sich gesellschaftliche Einrichtungen wie die Kindereinrichtungen befinden, und dann kleinere Räume, die vorwiegend als Wohnhöfe genutzt werden. Und diese Räume öffnen sich dann zu dem gesellschaftlichen Zentrum des Wohnkomplexes, der dann verbunden wird über eine Fußgängerpassage zum Stadtzentrum und von hier aus zu dem Schulkomplex.
Auf freiem Feld erbaut, jenseits von privatem Eigentum an Grund und Boden, mit unbegrenzter Baufreiheit planbar, Der Bau dieser Stadt suggeriert voraussetzungsloses Schaffen.
Wir zogen im September hierher und die Wohnung war warm. Und wir hatten warmes Wasser und wir hatten Heizung und wir haben uns wie im Himmel gefühlt. Also das war eigentlich, für mich war das Neustadt.
Es war keine Kaufhalle weiter als 7 Minuten.
Ja.
Und es war keine Schule weiter als 7 Minuten.
Und kein Kindergarten. Also damals war es jedenfalls so, dass wir uns nicht vorstellen konnten, hier jemals wegzuziehen.
2003 sind die Horns ins Eigenheim im Umland von Halle gezogen.
Hast ein eigenes Bad, hast eine ferngeheizte Wohnung, du hast ein Auto, du hast hier alles, was du benötigst auf der Welt. Du hast deine Bäckerei, da hast du deine Kaufhalle, da hast du deine Apotheke, da hast du deine medizinische Versorgung. Das war alles da. Also, hier muss man ja nicht sagen, ist das eigentlich alles sehr gut geplant gewesen hier, ja?
Der 80-jährige Kurt Fritz lebt seit fast 50 Jahren in Halle-Neustadt und war sein Arbeitsleben lang Ingenieur in Leuna. Als Herr Fritz einzog, war das Neustädter Durchschnittsalter 24. Jetzt liegt es bei 48 Jahren. 2/5 der Einwohner sind jetzt über 65.
Es wohnen noch sehr viele alte Leute hier, die nicht mehr den Mut haben, auch nicht mehr die Lust haben, sich was zu verändern. Darum ist auch abends noch gar nichts mehr los. Ja. Und es ist eben fast eine sterbende Stadt. Ja. Es leben vor allen Dingen Rentner und alte Leute und Menschen, die sozial ein bisschen abseits leben. Ja. Das macht mich ja nicht ein bisschen traurig.
Das ist eine euphorische Stimmung gewesen, ja, also wo man sagt, wir können eigentlich alles.
Karl-Heinz Schlesier, seit 1969 Nachfolger des ersten Chefarchitekten Richard Paulik.
Natürlich hielt ich die gesellschaftliche Grundstruktur des Sozialismus für die vernunftgemäße, die zivilisatorisch reifere.
Eine pensionierte Chemikerin.
Für die Frauen hat man ja den sogenannten Mutti-Zug eingerichtet. Also ich bin ja nach Buna gefahren. Und dass wir normalerweise vor 6:45 der Zug und wir konnten dann um 7 fahren mit dem Zug. Da sind wir zusammen aus dem Haus, im Kindergarten habe ich sie abgeliefert und dann bin ich zum Zug. So 17 Uhr umgedreht, sind wir hier angekommen, Kindereinrichtung, Kind abgeholt. Ja, das war vielleicht manchmal nicht so ideal, weil das immer ein langer Tag war. Und dann nach Hause. Bis 19 Uhr wickelte sich alles ab. Große Wäsche konnte man in Großwäschereien geben, das war kein Problem. Und das Schöne war, dass eben im Gegensatz zur Altstadt damals hier die Kaufhallen schon bis 19 Uhr auf hatten. Sodass für uns dann immer noch 2 Stunden Zeit waren, da einkaufen zu gehen. Das war durchorganisiert, hat aber geklappt.
Rüdiger Glant, Ingenieur.
Der Weg zur Arbeit war ja kein Problem. Wir sind hier vorne in den Zug eingestiegen, sind zum Bahnhof Skrupa gefahren, dort mit dem Bus abgeholt, ans Werk gebracht worden. Dann mit der Schule. Der Sohn konnte hier drüben in der Schule weitergehen. Wir hatten alles in Reichweite. Hier gleich hier unten über die Straße rüber, das Bauarbeiterzentrum mit der Kaufhalle. Also alles diese Dinge, die ihr Leben erleichtern, haben wir genutzt und dankbar hingenommen. Es gab eine viel größere Gemeinschaft, als sie heute überhaupt möglich ist.
Frau Schulze hat mich in ihre Hausgemeinschaft eingeladen, die es seit 42 Jahren gibt.
Wir waren hier 20 Kinder, als wir einzogen.
Wir machen in der Hausgemeinschaft eine Weihnachtsfeier, kurz vor Weihnachten.
Für mich ist Halle Neustadt da, wo ich hingehöre.
Wir waren jung, als wir hierher kamen.
Ja.
Für uns war alles schön.
Ich konnte meine Kinder einfach aus der Haustür rauslassen. Wir sind um den Block rumgegangen, sind in Sandkasten spielen gegangen. Ich konnte meine Hausarbeit machen, war mir sicher, dort unten passiert nichts. Und den Komfort, eine eigene Wohnung zu haben mit Heizung.
Von den einst etwa 35.000 Neustädter Wohnungen sind über 90% nach demselben P2-Grundriss gebaut worden. Ulf Brandstätter, ehemaliger hallischer Stadtarchitekt.
Was diese doch gewisse Gleichförmigkeit, gut, auch da und dort Monotonie hervorbrachte. Es war die unflexible Handhabung einer wunderbaren Weiterentwicklung des Bauens, des seit Jahrhunderten und Jahrtausenden praktizierten Bauens.
Sie sprechen öfter von der homogenen Stadt.
Das ist ein Kerngedanke.
Karl-Heinz Schlesier.
Wir wollten keine Unterschiede zwischen vornehmen Wohngebieten, proletarischen Wohngebieten, sondern wir wollten ausgeglichene Wohnverhältnisse für alle. Wir wollten auch keine Vorderseiten, keine Rückseiten. Wir wollten offene Bebauungen haben, für alle gleichberechtigt. Wir wollten ein gleiches Maß an Licht, Luft und Sonne, an Bewegungsraum für alle im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten, die in den 60er Jahren gegeben gewesen sind, was nicht auf Gleichmacherei hinausläuft.
Wenn ich also meine Freunde aus meiner Schulklasse besucht habe, dann hatten die alle den gleichen Wohnungstyp, entweder Küche mit Durchreiche oder ohne Durchreiche. Und alle hatten ähnliche, wenn nicht gar gleiche Wohnungseinrichtungen. Wenn man ins Wohnzimmer kam, stand rechts die Schrankwand. Und je nachdem, ob man in Bulgarien oder in Russland im Urlaub war, hatte man eben die Matroschkas oder die Lacklöffel dort stehen. Und geradeaus war die Balkontür, dann stand links die Sitzgruppe mit den Polstermöbeln und der Esstisch, weil in der Küche kein Platz war für den Esstisch. Und dann gab es halt ein kleines Bad, eine kleine Küche, aber eben mit warmem Wasser und fernbeheizt, was Luxus war zu den Zeiten, und dieses halbe kleine Kinderzimmer. Und das war bei allen gleich.
Die Kunstpädagogin Josephine Zyranka hat ihre ersten 11 Lebensjahre in Halle-Neustadt verbracht.
Dieses Gleichsein, das spiegelte sich in vielen Dingen wider. In den Interessen der Kinder, in den Interessen der Eltern, in den Tagesabläufen. So ein Wochenende, Samstag, trafen sich nach dem Unterricht alle Kinder zum Spielen und die Väter putzten den Wartburg oder den Trabant. Währenddessen die Mütter die Wäsche hinten aufhängten auf so extra Stangen oder die Teppiche ausklopften. Das ist so eine typische Samstagserinnerung, dieses Geräusch, dieses Ausklopfen, die spielenden Kinder und dann die Eimer und die Fatis mit ihren Schwämmen.
Mit 185 Kunstwerken im öffentlichen Raum wurde Halle-Neustadt zu der städtischen Freiluftgalerie der DDR. 2 Majolika-Wandbilder auf Steinfliesen des spanischen Künstlers Josep Renau dominieren die Stadt. 36 Meter hoch, 7 Meter breit. Sie heißen die von Menschen beherrschten Kräfte von Natur und Technik und Einheit der Arbeiterklasse und Gründung der DDR. Renaus ursprüngliche Entwürfe waren von der SED abgelehnt worden.
Vieles mutet an wie nachträglich übertragen in eine Welt des Realen, nicht wie eine Abstraktion der realen Welt.
Der Renau-Schüler Ulrich Reimkasten, Künstler und Kunstprofessor in Halle.
Und dahinter gibt es die ganz deutliche Information, Renau wollte eigentlich völlig abstrakte, nicht gegenständliche Malerei dort haben. Aber diese große Idee, die der eigentlichen Utopie entspricht, also nach dem Kampf, nach der Propaganda, nach den Ideologien, ging einfach in diesem konfliktreichen Prozess nicht auf. Und am Ende hat Renau gesagt, gut, jetzt kriegen Sie alles, was Sie haben wollen. Marx, Engels, Lenin, Hammer und Sichel und alles, was dazugehört. Arbeiter, rote Fahnen, das DDR-Wappen und so weiter. Gott sei Dank ist nicht alles davon drauf, aber vieles.
Renau, Exilant aus Franco-Spanien, blieb bei seiner Bildsprache.
Zum Beispiel, dass auf den Transparenten nicht nur nichts steht, sondern dass sie teilweise weiß sind und andere rot. Dann gibt es diese fantastische Struktur der leicht schrägen aufstrebenden Linien, die nur im unteren Bereich als Orgelpfeifen zu erkennen sind. Das ist eigentlich da drin, wenn man Renau verstehen kann, mit seiner Begeisterung für Bachs Orgelwerk, eine große Ironie enthalten. Also das ist nicht nur, dass uns da übersetzt der Marsch geblasen wird, sondern es ist eigentlich auch diese Orgel als Gegenstück zur Bilderwelt des Katholizismus oder eben auch des sozialistischen Realismus.
Ich fühle mich in der Altstadt wohl. Ich habe Halle-Neustadt kennengelernt, als es aufgebaut wurde. Es hat sich sehr viel verändert und zwar sehr viel zum Positiven. Also man kann dort wohnen, leben und auch zufrieden sein.
Ich kenne da wenig bis keine Leute. Zum Einkaufen fahre ich auch nicht hin, ins Kino gehe ich da auch nicht. Also mein Leben spielt sich eigentlich mehr oder weniger in der Altstadt ab.
Der Architekturkritiker Wolfgang Kiel.
Dass es also nicht nur Kaufhallen und Kindergärten gekriegt hat, sondern also ein Rathaus und ein Kino und das Sporthallen und ein Bildungszentrum, das sind alles Sachen, die gehen weit über das Ausstattungsniveau eines Wohngebietes hinaus. Da ist eine richtige Großstadt neu entstanden. Und deshalb ist es, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Fehler gewesen, dass 1990 die Neustädter freiwillig auf diesen Status verzichtet haben. Ich habe das immer so ein bisschen als die Ursünde bezeichnet, weil wenn sie eine eigenständige Stadt gewesen wären, hätten sie, glaube ich, die anschließende Krise auch besser bewältigt, weil dann hätten sie sich innerhalb des Landessystems Sachsen-Anhalt anders zur Wehr setzen können. Jetzt sind sie halt tatsächlich eine Großsiedlung am Rand von Halle und jetzt sind sie davon abhängig, dass das Rathaus in Halle ihre Interessen wahrnimmt.
Mit der deutschen Einheit waren die über 3,5 Millionen volkseigenen Wohnungen zunächst vor privater Kapitalverwertung geschützt, bis die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung das Altschuldenhilfegesetz verabschiedete. Kommunale Wohnungseigentümer und Genossenschaften im sogenannten Beitrittsgebiet wurden ab 1993 verpflichtet, mindestens 15% ihres Wohneigentums zu privatisieren, um aus dem Erlös Schulden aus DDR-Zeiten abzubezahlen. Mit der Privatisierung Anfang der 90er Jahre gehen 90% der Arbeitsplätze verloren. Die Chemiearbeiterstadt verliert mit ihrer ökonomischen Basis ihren sozialen Sinn und ihren Rhythmus. 1996 beginnt der große Exodus. 38% der Wohnungen von Halle-Neustadt sind inzwischen Privatbesitz. Alexander Konrad, Leiter Unternehmensentwicklung der kommunalen Wohnungsgesellschaft GWG.
Teilweise wird ja also der Wohnungsbestand wie Handelsware auf der Börse gehandelt und das bedeutet also heute der, morgen der und da ist eine Stadtentwicklung schlichtweg nicht möglich.
Guido Schwarzendahl, Vorstandssprecher der größten Wohnungsgenossenschaft.
Wir merken, wenn ein Kunde, ein Mieter eine Wohnung von uns verlässt und es zieht ein neuer Mieter ein, müssen wir davon ausgehen, an solchen Standorten wie Halle Neustadt, dass Bildungsgrad, soziale Stellung insgesamt, Erwerbstätigkeit, Einkommen in aller Regel etwas nach unten abweichen gegenüber demjenigen, der vorher in der Wohnung gewohnt hat. Und das ist natürlich Anlass zur Sorge.
Wir haben in Neustadt ganz klare Problemzonen. Eins der allerdicksten Probleme ist das.
Stadtplaner Friedewald deutet auf dem Stadtplan von Neustadt auf die 5 Hochhäuser im Zentrum. 4 der 5 Hochhausscheiben sind in grüne Plastiknetze eingepackt. Alle bis auf eine sind jetzt privates Eigentum. Sie stehen seit fast 2 Jahrzehnten leer.
Wir haben keine Lösung.
Eine Kollegin Friedewalds vor den 5 Hochhäusern.
Das ist eigentlich eine unserer großen Herausforderungen hier. Wie gehen wir mit den Gebäuden um? Die ersten beiden, das 3., 4., 5. Mal verkauft. Ich weiß nicht, irgendwo sitzt er jetzt auf den Bahamas, keine Ahnung.
Halle für mich ist wie Heimatstadt. Oder es ist nicht wie, es ist meine Heimatstadt geworden und ich fühle mich wohl.
Nirgendwo in Sachsen-Anhalt ist der Anteil von Migranten an der Gesamtbevölkerung so hoch wie in Halle-Neustadt. 8,1%. Fast 3-mal so viel wie im Hallenser Durchschnitt. Sie kommen aus über 50 Nationen.
Was könnten eben Denkmalwerte von dem Halle-Neustadt, wie es jetzt dasteht, sein?
Fragt Ulrike Wendland, Landeskonservatorin von Sachsen-Anhalt, in einem Vortrag. Es gibt Bestrebungen, die ersten 4 Wohnkomplexe unter Denkmalschutz zu stellen.
Architekten der Moderne waren ja mindestens seit den 20er Jahren doch recht selbstbewusst zu sagen, und wenn wir anders bauen, wird der Mensch auch anders und es bildet sich hier natürlich auch ab.
Die Nachkriegsmoderne ist bei jungen Leuten wieder in, stellt Bernd Hunger, Stadtplaner und Leiter des Kompetenzzentrums Großsiedlungen, auf einer Konferenz zu 50 Jahren Halle Neustadt fest.
Zum einen sind sie meistens relativ durchgrünt und locker bebaut. Das kommt genau den Belangen von Klimaschutz und Klimaanpassung entgegen. Das Zweite ist, man kann sie relativ einfach und rationell umbauen in altengerechte, barrierearme Wohnformen. Und das Dritte ist, meistens hat man doch sehr professionelle Vermieter und nicht zuletzt Energieeinsparung. Und insofern kann man fast sagen, dass die Gebiete doch eher zu Zukunftsgebieten werden wieder.
Es ist so grün ringsum.
Es war und ist ein schönes Wohnen hier in Halle Neustadt.
Es ist ein grünes Paradies geworden.
Es ist natürlich eine andere Zeit geworden, das darf man nicht vergessen.
Feature von Anselm Weidner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2015. 10.05 Uhr.
SWR 2 Tandem.
Es gibt Freundschaften, die in der Kindheit beginnen und ein Leben lang halten. Und andere, die im Laufe der Jahre zerbrechen oder einfach nur einschlafen. Wobei Autorin Ingrid Strobel in der nun folgenden Sendung
Freundinnen,
Freundschaften unter Frauen besonders in den Blick genommen hat.
Ich hatte immer beste Freundinnen und das war immer wichtig für mich. Ich kann auch sagen, es gibt Freundinnen aus meiner Kindheit, mit denen ich heute noch befreundet bin.
Antonia hat seit eh und je enge Freundinnen und einigen ist sie über Jahre und Jahrzehnte hinweg treu geblieben. Jede dieser Freundschaften, sagt die Journalistin, hatte und hat ihren ganz eigenen Wert. Manche waren in einer bestimmten Lebensphase von Bedeutung und schliefen danach ein. Andere ergaben sich aus dem beruflichen Zusammenhang. Aus Kolleginnen wurden Freundinnen. Und zwei Freundschaften aus der Kindheit haben sich bis heute gehalten, fast 40 Jahre lang.
Das Besondere ist, wenn man jemanden so lange kennt, dass man sich die Lebensgeschichte eigentlich nicht unbedingt erzählen muss, sondern man hat sie miterlebt. Ich habe bei diesen Freundinnen zu Mittag gegessen. Ich habe dort übernachtet. Die haben bei mir zu Mittag gegessen. Die haben bei uns übernachtet. Ich weiß sozusagen, wie es bei denen zu Hause gerochen hat. Das ist eine Vertrautheit, die man mit niemandem sonst erreichen kann. Das hat fast etwas von der Vertrautheit, die man Geschwistern gegenüber empfindet.
Diese Freundinnen, fügt sie hinzu,
sind auch so eine Art Spiegel, weil man hat sich verändert, alle haben sich verändert. Und ich sehe deren Veränderung, sehe natürlich auch an ihren Reaktionen auf mich meine Veränderung.
Frauenfreundschaften haben noch diese besondere Qualität, dieses neidlose Mitfreuen, wenn etwas ist, und auch die Unterstützung, wenn man Kummer hat. Und ja, und auch, dass man sich beraten kann. Also ich frage meine Freundin um Rat bei bestimmten Sachen und die fragen mich auch. Und das ist auch ein ganz wichtiger Bereich. Freundinnen haben eine sehr große Bedeutung. Und dieser Ausdruck Freundschaften pflegen, ich finde, das ist wirklich wahr. Ich gucke, dass ich möglichst die mir wichtigsten Freundinnen in regelmäßigen Abständen auch sehe.
Ulla Lessmann ist 52 und hatte in ihrem Leben schon viele Freundschaften mit Frauen. Einige haben sich, wie sie sagt, verleppert, meist aufgrund von Ortswechseln. Andere halten bis heute. Und wieder andere beleben sich nach Jahren neu.
Wo ich zum Beispiel vor 2 Jahren ein ganz wunderbares Erlebnis hatte, eine Freundin, die aus dem Studium noch kenne, der ich sehr innig war, die ist dann Professorin geworden irgendwann und so nach Berlin. Und ich hatte daran nichts gehört und wir treffen uns zufällig auf einer Tagung, fallen uns um den Hals und reden die ganze Nacht. Das heißt, es hatte diese Vertrautheit, war sofort wieder da.
Freundinnen. Sandkastenfreundinnen, Kindergartenfreundinnen, Schulfreundinnen, die beste Freundin der Kindheit, Vertraute, Geheimnisträgerin, Spielkameradin. Fast jede Frau hatte eine. Gabi erinnert sich an ihre erste Freundin.
Wir haben viel miteinander so die Nächte verbracht und dann haben wir immer Brötchen gegessen mit Ketchup. Mit der habe ich auch das erste Mal geraucht. Ich glaube, wir waren im Grunde sehr brav.
Ansonsten, erzählt die 53-Jährige, trieb sie sich lieber mit Jungs herum. Sie mochte keine Puppen. Räuber und Gendarm spielen lag ihr mehr. Heute würde Gabi, die als mathematisch-technische Assistentin arbeitet, vielleicht die wilden Hühner lesen. Aber in den 60er Jahren, als sie ein Kind war, gab es keine Bücher, in denen Mädchen sich zusammentun und so etwas wie eine Bande bilden.
Ja, mit meiner ersten Freundin bin ich durch die Gärten und um die Häuser rumgestreunt. Da war ich 4. Und dann haben wir ja Sonnenblumenkerne genascht aus den Sonnenblumen vom Nachbarn Rasch. Wir haben einen Geheimclub gegründet, in dem nur wir beide waren. Und haben auch kleine Zettel gemacht mit Geheimzeichen.
Als ihre erste, beste Freundin auf eine andere Schule kam, ging für Dorothee die Welt unter. Sie brauchte eine ganze Weile, bis sie neue Freundschaften schloss.
Wir hatten Verstecke. Wir hatten direkt gegenüber vom Haus war ein kleiner Spielplatz. Und dann gab es noch sogenannte Trümmergrundstücke. Ich bin ja Jahrgang 52 und Bremerhaven, wo ich geboren bin, war völlig kaputt. Und da durfte man natürlich nicht drauf und deswegen sind wir da besonders gerne drauf gegangen. Und da hatten wir so Verstecke.
Ulla denkt voller Zuneigung an die Freundin der Kindheit zurück, die sie verlor, als ihre Familie von Bremerhaven nach Köln umzog. Was folgte, war eine Zeit, in der sie sich sehr einsam fühlte. Ihre norddeutsche Art zu sprechen war den Mitschülerinnen fremd. Sie wiesen die Neue zurück. Erst als Teenager hatte Ulla wieder Freundinnen und gleich einen ganzen Haufen. Die, mit denen sie Klavier spielte und im Schulchor sang, die, mit denen sie in die Tanzstunde ging und die, mit denen sie sich über Bücher austauschte. Und mit allen zusammen, sagt sie, war eines damals ganz besonders wichtig.
Dass man viel kichern konnte. Über Jungs, über Lehrer und Lehrerinnen. Ich weiß, dass wir hauptsächlich immer viel gekichert haben.
In der Pubertät erfüllen Freundinnen andere Aufgaben als in der Kindheit. Jetzt ist es wichtig, eine Verbündete zu haben, gegen Erwachsene, gegen Jungs, gegen andere Mädchen und notfalls gegen die ganze Welt. Eine, mit der man Träume und Fantasien teilen, Weltschmerz und Liebeskummer bewältigen und hemmungslos über andere herziehen kann. Dorothee lernte auf der Oberstufe endlich ein Mädchen kennen, das für sie die Qualitäten einer besten Freundin erfüllte.
Sie hat mich so ein bisschen rausgerettet aus diesem sehr Eigensein in der Pubertät, weil sie auch so einen Sinn für Nonsens hatte. Ich war schon sehr angespannt in der Zeit, auch weil ich nicht wusste, wie ich mir die Welt erklären sollte und wo das alles hinführt. Und die Katrin, heißt sie, die hat dann wieder so eine Leichtigkeit in mir wachgerufen. Und das war für mich wie ein Geschenk.
Frauen erhalten sich auch dann noch ihre Freundschaft zu anderen Frauen, wenn sie mit einem Partner leben und Kinder haben. Der Mann kann die beste Freundin nicht ersetzen. Sie bleibt eine wichtige Bezugsperson. Dabei ist die Freundschaft erwachsener Frauen noch einmal etwas ganz anderes als die kleiner Mädchen und pubertierender Teenager. Als Erwachsene, sagt die Journalistin und Buchautorin Ulla Lessmann, ist es für sie wichtig, dass es zwischen ihr und ihren Freundinnen zumindest eine gewisse politische Übereinstimmung gibt und
dass man also gemeinsame Interessen hat, einige Ansichten gemeinsam hat, also es gibt auch viele Ansichten bei verschiedenen Freundinnen von mir, die ich nicht habe oder die meine nicht haben, aber es muss so eine Grundeinstellung zum Leben sein.
Die Freundschaft zwischen erwachsenen Frauen ist auch größeren Belastungen ausgesetzt als die zwischen Mädchen. Der Beruf, die Familie und diverse Interessen nehmen den größten Teil der Zeit in Anspruch. Eine Meinungsverschiedenheit mit der Freundin kann nicht immer sofort geklärt werden und schwelt vielleicht lange vor sich hin. Die Zeit der nächtelangen Gespräche ist vorbei, und ein falsches Wort kann zu schweren Verletzungen führen. Im schlimmsten Fall kommt es sogar zu Lügen und Verrat. Gabi machte diese bittere Erfahrung. Eine von ihr geliebte und bewunderte Freundin verstand sich plötzlich allzu gut mit Gabis Freund. Sie wurde misstrauisch.
Ich habe das dann auch mehrfach angesprochen und es wurde immer gesagt, nein, das ist nicht so.
Das Misstrauen blieb und führte dazu, dass sich Gabis Beziehung zu ihrem Freund verschlechterte. Sie schlug eine Trennung auf Probe vor, der er sofort zustimmte.
Und dann war das aber so, dass es eigentlich nach wirklich ganz kurzer Zeit, nach ein paar Tagen, nachdem diese Entscheidung getroffen wurde, die im Grunde schon zusammen waren.
Das Schlimmste für sie war,
dass ich plötzlich wirklich zwei verloren hatte, weil diese Frau auch mir richtig viel bedeutet hat. Und dann diese Lüge war einfach das Schlimme.
Doch fast alle Frauen haben auch Freundinnen, die sich als treu, tröstend und hilfreich erweisen. Die beste Freundin ist häufig die erste und nicht selten auch die einzige, die eine Frau um eine kritische Einschätzung bittet, ihres Verhaltens, ihres Aussehens, einer beruflichen Entscheidung oder eines neuen Liebhabers. Ihre beste Freundin, sagt Dorothee,
war eine Lebensberaterin immer und das ist auch heute noch so. Also sie hat mich schon wirklich zu Dingen fast genötigt, das passte mir gar nicht, aber irgendwo wusste ich spätestens so ein bisschen später dann, dass es richtig war und ich habe da auch nach gehandelt.
Ich setze das Wort Freundschaft sowieso sehr sparsam ein, weil für mich ist Freundschaft mehr als ab und zu mal miteinander essen zu gehen und einen netten Abend zu verbringen oder ins Kino zu gehen, sondern Freundschaft bedeutet für mich schon ein Maß an Vertrautheit und ein Gefühl, man kann sich auf den anderen verlassen. Das bedeutet aber auch, dass man bestimmte Dinge miteinander vielleicht erlebt oder durchgestanden haben muss.
Antonia weiß, wovon sie spricht. Als ihr Lebenspartner starb, halfen ihr Freundinnen durch den Albtraum.
Eine wichtige Hilfestellung hat mir eine Freundin, auch eine sehr alte Freundin, gegeben. Ich konnte nicht alleine sein nachts. Und die hat über Wochen bei mir übernachtet.
Sie sei ihrer Freundin zutiefst dankbar gewesen, erzählt Antonia. Aber sie habe sich auch geschämt dafür, dass sie als erwachsene und gestandene Frau nicht allein sein konnte.
Ich habe eine Stärke einfach von mir selber erwartet, die ich aber nicht besaß. Und diese Freundin hat mir die Chance gegeben, meine Stärke wiederzufinden. Das war schon eine ganz große Lebenshilfe, die, finde ich, über das normale Maß hinausgeht, was Freundschaft leisten kann und soll und muss. Mir ist es zumindest damals so gegangen, dass ich durch diesen Verlust meines Lebenspartners mich auch selber ein Stück weit verloren habe und mich auch wieder neu finden musste. Und da hilft es, glaube ich, schon, wenn Freunde und Freundinnen da sind, die an dir festhalten und dich in dieser Welt ein Stück festhalten.